Mein Eindruck ist, diese Stadt ruht so in sich selbst. Und das hat einfach die Gefahr, dass die Leute sagen, ach, es geht uns doch gut und wir sind doch Thüringer und das reicht. Das nenne ich dann provinzielle Selbstgenügsamkeit. Man genügt sich selbst.
Autofreie Stadt wäre mal eine tolle Idee, wenn das mal jemand machen würde.
Erfurt ist eine Provinzstadt, das ist gar keine Frage. Aber eine liebenswerte Provinz.
Ich habe angefangen mit einem Teethermometer, das war aber ziemlich umständlich und ich bin froh, dass es jetzt Wasserkocher mit Temperaturregelung gibt.
Hat Ihre eine Digitalanzeige?
Nee. Ha.
Und als Maria das hörte, knurrte sie mich an und sagte, nein, wir sind keine Provinz. Und Maria sitzt neben mir. Hallo Maria Stützebecher.
Hallo, schönen guten Abend.
Ja, ja, schönen guten Abend, Frau Dr. Maria Stützebecher. Wir wechseln ja heute die Themen und wir wechseln natürlich auch das Du und das Sie. Wenn wir also dienstlich, wissenschaftlich, korrekt, seriös werden, okay, dann beim Sie bitte. Und wenn es so erdig wird, wenn es erdverbunden wird, mhm, und wenn der, ich weiß nicht, was das für ein Getränk ist, wenn der fließt, dann bleiben wir beim Du. Ist es okay, Maria?
Ich versuche das einzuhalten, aber mit der Seriosität habe ich immer ein bisschen Probleme. Ja, also ich versuche es einfach. Hm?
Ihnen nochmal einen herzlichen guten Abend zur vierten Veranstaltung Themenwechsel. Und ich muss Ihnen sagen, ich habe mich immer zum Depp gemacht in den letzten drei Veranstaltungen. Ich bin immer gescheitert an meinen Gästen, zumindest an deren Steckenpferden. Also da ging es um grünen Tee und da habe ich dann chinesischen Tee ausgepackt. Der Schürz hatte den japanischen und das hat ihm alles gar nicht gefallen. Und ich habe mich blöd angestellt. Bei den Collagen von Herrn Lochthofen, da bin ich auch gescheitert und habe mich blöd angestellt. Und bei dem Saft von Herrn Polkert, naja. Und jetzt habe ich mich richtig gut vorbereitet. Also in meinem Freundeskreis haben sie mir gesagt, du darfst dich nicht wieder zum Depp machen. Du musst gut vorbereitet sein. Und das bin ich diesmal, zumindest in diesem Bereich, was die Pflanzen betrifft. Also wir sind ja so im Saatgut zu Hause und wollen heute über das Pflanzen reden, über das Ausbringen, das Wetter und das Klima ist ja auch dementsprechend.
Absolut.
Aber dazu kommen wir erst später. Wir kommen mal zur Provinz. Du hast mich angeknurrt und hast gesagt, nee, Erfurt ist keine Provinz. Wieso denn nicht?
Ich finde, im Moment ist Erfurt ganz spannend. Im Moment bewegt sich viel, im Moment passiert irgendwie viel in der Stadt. Man findet, selbst wenn man da immer ist und eigentlich denkt, die Stadt zu kennen, ständig Neues. Sowohl was sozusagen die aktuellen Dinge angeht, kleine Lädchen, kleine neue Geschäfte, als auch eben in der Geschichte. Auch da finden wir immer Neues. Und nee, Erfurt ist keine Provinz. Erfurt war nie Provinz. Ich finde das albern, sowas zu sagen. Hm,
du liebst deine Stadt, ne?
Ja, natürlich, absolut. Auch wenn ich jetzt wegziehe. Aber
ja, nicht so weit,
ja, nicht so weit weg. Aber auch wenn ich aufs Dorf ziehe, das ist dann Provinz, das gerne, aber Erfurt, nee.
Du kommst ja eigentlich vom Dorf, also von der dörflichen Struktur eingemeindet, Roda, bist aber trotzdem, fühlst dich trotzdem als Puffbohne.
Auf jeden Fall, naja, das war ja, genau, die haben wir auch dabei. Das war ja eigentlich immer zwar Dorf, aber so nah an der Stadt, dass man irgendwie beides immer hatte. Also ich hatte immer so dieses schöne dörfliche Leben, dass man... Ich bin wirklich eigentlich im Grunde im Wald aufgewachsen, im Garten aufgewachsen, im Wald aufgewachsen. Ja, das ist schön, wenn man direkt hinter dem Haus den Garten hat, danach der Wald losgeht und eigentlich die ganze Kindheit sozusagen draußen verbringen kann. Aber auf der anderen Seite war die Stadt immer prägend. Also wir waren ständig irgendwie in der Stadt unterwegs und dann natürlich so im Abitur während der Wendezeit, das war schon sehr spannend. Und das, klar liebe ich Erfurt, auf jeden Fall.
Du liebst Erfurt und über Erfurt reden wir noch. Natürlich nicht nur über die Gartenbaukunst, auch über das jüdische Erbe, über das die Kultur, das jüdische Leben. Das ist ja dein Thema eigentlich und jetzt muss ich mal seriös werden und dich angemessen und dementsprechend vorstellen. Dr. Maria Stützebecher studierte bis 1999 Kunstgeschichte, klassische Archäologie, alte Geschichte und Soziologie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und absolvierte anschließend ein Volontariat am Thüringischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie. In den Jahren 2004 bis 2008 folgte die Promotion zum Thema der Schatzfund aus der Erfurter Michaelisstraße, mittelalterliche Goldschmiedearbeiten als Zeugnisse jüdischen Lebens in Erfurt, langer Titel, am Lehrstuhl für mittelalterliche Geschichte und Landesgeschichte der Universität Erfurt, ist hier drüben. Von 2007 bis 2009 wirkte sie bei der Vorbereitung des Museums Alte Synagoge mit und ist nun seit 2009 Beauftragte für das UNESCO-Weltkulturerbe bei der Stadt Erfurt. Das habe ich so korrekt vorgestellt.
Sehr gut vorbereitet, ja.
Aber sie, also Maria Stürzenbecher, hat klein angefangen. Und sie war so klein, sie konnte noch nicht lesen und schreiben und konnte schon angeblich Baustile auseinanderhalten. Also sie konnte ihren Eltern schon sagen, also das ist irgendwie Gotik und das ist was weiß ich. Und das, ich weiß nicht, ob es tatsächlich stimmt, deine Eltern sammeln Antiquitäten?
Die haben mir das erzählt, ja. Also auch meine Eltern, ich weiß das auch nicht mehr selber. Das wurde mir dann später erzählt, aber die haben mich ja auch so abgerichtet. Das war ja sozusagen, das war ja antrainiert. Das war ja sozusagen kam nicht von mir selbst. Das kam ja daher, dass wir ständig eben über die Dörfer und über die Städte fuhren und uns die Kirchen anschauten.
Du musstest über die Dörfer fahren mit deinen Eltern und dir Kirchen anschauen.
Ja, das hat uns Spaß gemacht. Also, und wir waren in ganz vielen Museen. Ich war jetzt letztens wieder mal dienstlich in Rudolstadt auf der Heidecksburg. Und dann ist mir eingefallen, dass ich da als Kind ständig war. Also das war, ich habe da Stellen wieder entdeckt, wo ich dachte, das kennst du doch. Und das ist jetzt, ich sag nicht wie lange, aber das ist jetzt sehr lange her.
Das hat dich geprägt.
Wahrscheinlich. Ich weiß jetzt nicht, ob zum Guten, aber das hat mich geprägt.
Wir haben was vergessen. Ich muss die Rose von Jericho aufgießen, ja, mit heißem Wasser. Und in dieser Zeit, wenn wir reden, quillt die auf und wird groß. Und dann habe ich, also es geht ja ums Aufgehen, ums Großwerden, ums Aufquellen. Und ich habe ja, also du hast hier so den fertigen Pflanzkübel. Ja, hier so, ne? Wir sind ja heute mal erdverbunden. Und ich habe also was ganz Tolles. Ich gieße jetzt hier 3 Liter Wasser auf. Kannst du mir helfen?
Ja.
Und das muss dann im Laufe der Zeit, während wir hier reden, aufquellen. Und dann kann ich, ob das geht.
Ich bin sehr gespannt. Also ja. Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, aber bitte.
Wir zeichnen ja gerade eine Radiosendung auf, ne? Das ist ganz
sehr schön, dass man das so gut sehen kann im Radio. Ja? Ja,
ich schon, 3 Liter Wasser müssen jetzt in dieses Ding, in diese Plastiktüte.
Ich hoffe, dass die
gibst du mir noch
einen
Liter Wasser ab?
Ja. Bitte. Ich hoffe, dass das dicht hält.
Das hält schon dicht, klar.
Bist du sicher? Ja. Darf ich hier auch versuchen?
Der Titel des heutigen Abends, da muss ich nochmal nachschauen. Gibt es irgendwo so eine Karte? Darf ich die mal haben? Das muss alles rein, ja. Ausgraben und Einpflanzen von Gürtelriemenzungen, Doppelkopfbechern und Frühlingsblatterbsen. Mhm. Das ist also das Thema heute. Das muss man dran halten, dementsprechend.
Das müssen wir noch alles abarbeiten. Genau.
Jetzt verstehe ich nicht ganz, also das sind nicht die Doppelkopfbecher,
nee.
Das sind auch nicht die Pflanzbecher und das sind auch nicht die Eierlikörbecher sind das auch nicht. Aber wir wollen hier heute aussehen und einpflanzen. Also,
wir kriegen das schon alles auf die Reihe.
Ja, kriegen wir das hin.
Das sortieren wir noch.
Wieso diese Becher jetzt nochmal?
Also diese oder die Doppelkopfbecher?
Die Doppelkopfbecher später. Erstmal diese. Wieso diese?
Diese, weil ja jetzt auch bald Ostern kommt und es wird ja Frühling. Das sieht man ganz genau am Wetter draußen. Das ist ja das absolute Frühlingswetter.
Ja.
Und wir haben gedacht, also das hatten wir zusammen entschieden. Das war eigentlich nicht alleine meine Idee.
Ach so, ich dachte, ich kann es jetzt auf dich abwälzen.
Wir hatten gedacht, dass wir dann vielleicht mit Eierlikör
Ostern, Eier und so weiter, ja.
Die österliche Zeit irgendwie einläuten können.
Also jetzt, hier, der für dich oder was?
Nee, ich würde auch lieber den ganzen anderen Eierlikör nehmen.
Wieso anderen?
Weil der ist irgendwie schon leckerer. Wir können das ja hier einfach mal testen.
Ja.
Und das mal gegeneinander. Komm, wir machen das mal gegeneinander.
Wieso
mal
gegeneinander? Ich muss aber ein bisschen
miteinander, miteinander, miteinander. Ja. Wer möchte den leckeren?
Es geht schon wieder los. Wir haben noch nicht mal richtig angefangen.
Was?
Und schon werde ich wieder gedisst.
Nein, das war überhaupt
nicht. Das ist hier,
das ging nicht
das
gegen
ist einheimischer
dich,
das ging Eierlikör. Also verdammt nochmal.
Der ist auch einheimisch.
Ja. Ich habe ja auch noch Schokobecher.
Müssen wir dann rauskriegen, was der Unterschied ist. Jetzt, das Publikum möchte 2 Gläser pro Person.
Unbedingt. Naja, also
nee, ich weiß nicht, ob das reicht.
Wir können natürlich auch Selbstbedienung machen, dass jeder selber dann hier sich das nimmt, oder ist das unhöflich?
Nö, ich weiß noch nicht, ob das funktioniert.
Möchte jemand einen Schokobecher? Also der ist rein aus Schokolade.
Immer den leckeren? Süß?
Ich habe noch nicht gehört.
So. Ich glaube, komm, wir nehmen jetzt auch mal
was. Ja, ich muss mal sagen, das hat natürlich auch Tradition in der Veranstaltung. Wir haben ja mit Sergei Luchthofen nochmal Wodka getrunken.
Da ist das sehr harmlos dagegen.
Und der Professor Schirz natürlich grünen Tee. Da ging's, das war die einzige Veranstaltung, wo es ja halbwegs seriös zuging. Gut.
Ich würde dir jetzt mal diesen meinen, weißt du? Mal kredenzen und mal hören, was du dazu sagst. Prost.
Ach so, ja. Und du nicht?
Nee. Doch, immer.
Okay.
Und? Gut, es ist kein Bilderradio. Na gut.
Der zieht rein.
Überhaupt gar nicht.
Womit fangen wir an? Mit der die Rose von Jericho. Ich muss kurz die Geschichte erzählen. Ich glaube ja, dass wir alle in einer großen Matrix leben und dass wir in einer Riesenprojektion leben. Ich stehe in der Vorbereitung der Veranstaltung draußen. Da fährt eine Straßenbahn vorbei. Mhm. Da steht Blumenstadt Erfurt drauf und unten steht Rose Saatzucht. Mhm. Alter, dachte ich.
Das ja, geht ne? doch gar nicht.
Das hat der Stürzelbecher bestimmt organisiert oder hab irgendjemanden das vorher draufgeklebt und so. Und tatsächlich, und dann habe ich geguckt in diesem Netz, von dem jetzt alle reden, dieses Zwischennetz. Und tatsächlich, es gibt Rose Saatzucht, nicht nur Hage und Christensen und wie sie alle heißen. Es gibt also tatsächlich also eine Saatzucht Rose. Und dann, vielleicht ist das ja so meine zweite Persönlichkeit, die da Samen züchtet.
Das finde ich jetzt ein bisschen verstörend, ob du ja. eine zweite Persönlichkeit hast, aber...
Na gut, womit fangen wir jetzt an, also bevor wir anfangen, mit der Pflanzerei?
Wollen wir mit der Pflanzerei schon loslegen oder willst du noch mal ein bisschen seriös werden? Oh,
naja, das ist gut.
Wollen Sie seriös werden?
Wir wollen seriös werden. Dich hat der alte Kram geprägt. Mhm. Die Geschichte hat dich geprägt und das war trotzdem nicht so geradlinig, dass du irgendwie den Schatz gefunden hast. Es fing, also du an sich wolltest du, das kann ich verraten, gar nicht unbedingt promovieren und schon gar nicht zu dem Schatz, weil du, als du es noch nicht wusstest, du den noch nicht kanntest und dann hast du den da rumliegen sehen, da fing das an.
Ja, also nach der Universität habe ich eigentlich keine große Lust verspürt, da wieder hinzukommen, also das war mir alles schon sehr theoretisch. Ich wollte dann irgendwas Handfestes machen und ich wollte irgendwie, weiß ich nicht, Denkmalpflege, Archäologie, irgendwas, wo man... So wie hier jetzt, ne? Was wirklich mit den Händen irgendwie ein bisschen in der Erde wühlen kann. Nicht so rumsauen. Okay. Und und dann bin ich eben zu einem Archäologen ins Volontariat und da war der Schatz eben unrestauriert, noch im Magazin. Keiner hat so richtig gewusst, was er damit anfangen soll. Viele auch noch gar nicht, wie alt er überhaupt ist und wie wertvoll und wie besonders. Und da hat es mich irgendwie gepackt. Und da habe ich angefangen, mich ein bisschen damit zu beschäftigen. Und irgendwann bin ich im Grunde... fast erpresst worden, die Doktorarbeit damit zu machen, weil es schon ein bisschen, weil es war dann, ich hatte mich dann so da rein vertieft und angefangen zu recherchieren und was weiß ich und hat unglaublich Spaß gemacht, aber dass ich wieder an die Uni gehe, da habe ich im Traum nicht dran gedacht. Und
du, Schule vorbei, das wolltest du nicht mehr?
Ich wollte was Praktisches machen, das war mir alles so vergeistigt.
Und was die Pflanzen und die Erde mit dem Schatz und dem Doppelkopfbecher zu tun haben, das werden wir jetzt besprechen, denn man muss nochmal erklären, 98 ist der Schatz gefunden worden. Der Schatz an der Stelle, wo ihn möglicherweise gar niemand vermutet hat, oder wie ist das passiert? Ich höre die Geschichte, ich habe schon häufig gehört, aber ich höre sie immer wieder gern.
Es ist ja selten so, dass man weiß, wo ein Schatz liegt, außer mit den Schatzkarten und den Piratenfilmen. Das ist in echt ganz, ganz selten so. Der war im Grunde ein Nebenprodukt einer normalen Ausgrabung. An der Stelle, wo man klar vermutet hat, dass da spannende Relikte der Vergangenheit sind. Deswegen ist er auch ausgegraben worden vor der Neubebauung. Und dass er dann fast nicht gefunden worden wäre, lag eben daran, dass er in einem Keller versteckt war, der heute noch steht, der heute noch erhalten ist, der eben in diese Neubebauung integriert worden ist und dadurch die normale Ausgrabung gar nicht bis rangegangen ist. Und deswegen lag der da noch am Ende der Ausgrabung und am Anfang der Bauarbeiten und ist dann erst von Bauarbeitern entdeckt worden.
Durch einen kleinen Zufall? Die haben da nochmal irgendwas weggemacht und dann...
Genau, die haben ein bisschen was gemacht, was sie eigentlich nicht sollten. Okay. Sie haben den Zugang zu dem Keller so liebevoll ein bisschen vergrößert und dabei den Schatz angeschnitten. Wunderbar.
Also ein Riesenschatz. Fass nochmal zusammen, woraus der besteht, was da alles dabei ist. Also für die, die es noch nicht gesehen haben.
Ich glaube, das sind ganz wenig hier. Ja. Aber fast 30 Kilogramm Gold und Silber. Silber und Gold, also mehr Silber als Gold. Über 3000 Münzen, 3141 Tonosen, Groschen, silberne Münzen und über 700 Goldschmiedearbeiten und darunter dann eben Gefäße, Schmuck und so weiter und darunter eben Gürtelriemen, Zungen und ein Doppelkopfbecher.
Zu dem Fund gleich nochmal, das war ja das Verstecken dieses Schatzes war ja das Ergebnis von Mord, Vertreibung, Unterdrückung und der Pestpogrome von 1349, also eigentlich ein furchtbarer Anlass. Die, denen der Schatz gehört hat, die leben sicherlich, also die haben dann
die sind
umgebracht worden und die haben das versteckt und keiner wusste, wo der ist.
Das ist das Paradoxe, dass wir dieser Katastrophe so etwas Grandioses verdanken. Also das ist wirklich, das war auch manchmal bei der Bearbeitung wirklich schwer. Also man hat sich dann so rein vertieft und hat sich so mit so Details beschäftigt und so rein verliebt und dann hat man sich wieder daran erinnert. Man hat das ja nicht immer so ganz bewusst, wie der Hintergrund war. Und dann hat man sich irgendwie in so ein kleines Stück so verliebt und gesagt, das hätte ich mir wahrscheinlich auch gekauft. Und dann ist mir eingefallen, und genau der das gekauft hat, der ist umgebracht worden. Und das ist schon sehr, sehr zwiespältig. Und eine große Verantwortung für uns, damit dann auch adäquat umzugehen, weil das ist ja im Grunde ein Vermächtnis, ne? Ja.
Damit umzugehen und das für die Nachwelt zu deuten, genau. Und zu sagen, was ist das, ein Teil
und
unserer
zu erklären,
Geschichte?
Genau, und zu erklären und eben auch zu zeigen, also zum einen, was das für eine wunderbare Kultur war, die damals eben aus dummen Gründen ausgelöscht worden ist. Und das ist immer, also ich finde mal, wenn man die Geschichte versteht und genau solche Mechanismen versteht, die völlig irre, also die völlig wahnsinnig waren. Die haben dann die ganze Gemeinde ausgelöscht und danach standen die da und hatten ihre Bankiers im Grunde umgebracht. Und das hat auch für die Wirtschaft verheerende Folgen gehabt. Hm. Aber im ersten Moment war halt die Dummheit groß genug zu sagen, jetzt wir nehmen den Vorwand, die haben unsere Brunnen vergiftet, die Pest verursacht und machen uns von unseren Schulden frei und können dann vielleicht ein bisschen was plündern und was weiß ich. So eine grandiose Idiotie. Und wenn man das heute versteht und das heute immer wieder auch erklärt und auch zeigt, was da verloren gegangen ist für eine Kultur, dann kann man eben auch für die Zukunft daraus lernen, dass es eben total bekloppt ist. Leute aufgrund ihrer anderen Vorstellungen, ihrer anderen Religionen und so weiter abzulehnen und eben zu verfolgen.
Ja. Das war ja nicht nur der Mob, da waren auch Ratsmitglieder dabei, obwohl man sagen muss, in Erfurt war es kein Ratsbeschluss, sondern es waren aber Ratsmitglieder wahrscheinlich dabei, die dann ungeschoren davongekommen sind, ja wie die meisten, und haben dann weitergemacht, als ob nichts gewesen ist.
Das ist, ja, also es hat... Der größte Teil des Erfurter Rats war dagegen. Ratsbeschluss hat auch gesagt, der Rat hat gesagt, das wollen wir nicht. Der Rat hatte den Judenschutz gepachtet. Die haben versucht, das zu verhindern. Im Grunde war es ein Ratsmitglied. Hugo von Langen, der danach gute Karriere gemacht hat. Und der ist ungeschoren davon gekommen. Die anderen nicht. Also es gab ein Gerichtsverfahren. Es sind 3 Leute zum Tode verurteilt worden. Es sind 3 Leute wirklich hingerichtet worden wegen diesem Pogrom. Das ist meines Erachtens deutschlandweit einmalig. Ich habe noch keine Belege gefunden, wo das auch so ist. Andere aus der Stadtverband, das war auch eine sehr, 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 sehr harte Strafe. Und es gibt richtig ein ordentliches Gerichtsverfahren danach, wo es darum ging, die Leute, die das getan haben, sich gegen das Recht verstoßen haben, zu bestrafen. Hugo von Lange ist davongekommen. Der hat aber auch nicht aktiv sich beteiligt. Der hat nur angestachelt und hat eben die Leute belogen. Der ist hingegangen zu den Aufrührern und hat gesagt, der Rat steht hinter euch, fangt doch an. Und das stimmte gar nicht. Und damit sozusagen ein doppeltes Spiel gespielt. Und der ist dann, der hat eine steile Karriere gemacht. Mhm.
Deutschlandweit und europaweit einmalig ist auch der Ring. Es gibt nur 3 dieser Art. Und wie der Ring gefunden worden ist, ist eine schöne Geschichte, wie ich finde, die wir gleich erzählen. Die hat auch was mit Erde zu tun. Deswegen machen wir aber jetzt vorher noch mal was mit Erde. Guck mal, das ist gequollen. Hat tatsächlich, unglaublich, oder? Dass aus diesem flachen Ding hier was geworden ist. Und die Rose ist auch schon aufgegangen. Ich gebe mal ein bisschen was drauf. Das ist unglaublich. Die rollt dann so in der Wüste.
Und jetzt? Jetzt
würde ich sagen, also ich habe hier Schönranke, ne? Das würde doch passen, oder? Oder Wunderblume, schwarzäugige Susanne.
Ja, das ist schön.
Das ist okay. Mini-Studentenblume, dazu müsste man eine Studentenstadt sagen. Kapuzinerkresse und Stockrose. Passt, finde ich, auch ganz gut, ne?
Kapuzinerkresse ist besser. Stockrose wird sehr groß, da hast du hier drinnen dann ein Problem.
Und wir verschenken das. Wo ist meine Schaufel? Ich hatte eine Schaufel.
Ja, da.
Ach, da ist die Schaufel. Die hast du wieder dir gekrallt.
Na, das
ist
sicher.
Nehme ich jetzt das hier raus?
Du machst das jetzt, warte mal, ich nehme mal mein Glas zur Seite, dass du nicht reinkrümelst.
So, okay. Und jetzt...
Nur jetzt wird da irgendwas... Bitteschön.
Ach, ich soll es jetzt machen?
Naja, das ist ja dein,
oder? Das ist mein Ding, hier. Wie macht man das?
Ja, genau, so.
Ach,
und dann...
Wie das schön, das sieht aber schön aus. Können Sie das erkennen? Im Radio? Ja, das stecke ich jetzt hier rein.
Bitte.
Gieße das an... Nicht mit dem warmen. Oh, jetzt habe ich kein Wasser mehr. Also jetzt kann ja das warme Wasser nehmen.
Das ist sogar noch viel besser.
Ja, dann gieße ich das an. Und du musst, während wir reden, bist du multitaskingfähig?
Partiell, sagen wir so.
Dann kannst du, das müssen wir uns merken, was das ist, und dann hier das abschneiden, draufschreiben und hier reinstecken, damit wir das den Menschen, die schon Eierlikör
abgefasst haben,
dann das auch mit natürlich mitgeben.
Dann machen wir jetzt nur schwarzäugige Susanne, dann kann ich das auch sozusagen, komme ich nicht durcheinander.
Ja. Also dieser Schatz lag 3 Jahre, er war im Landesamt für Archäologie, hat da gelegen. Und unter anderem war da dieser Doppelkopfbecher. Mhm. Das hat weder was mit dem Spiel Doppelkopf zu tun, noch mit diesen Bechern.
Nee.
Das war ein,
zweiteiliger Emaillebecher.
Also Silberbecher, ne?
Silberbecher,
okay. Das ist ein Doppelgefäß im Grunde. Also eigentlich heißt das auch nicht Doppelkopfbecher, aber wenn man das dazu sagt, dann ist klar, dass es sich nicht um das Spiel handelt, ne?
Okay.
Eigentlich heißt das doppelter Kopf im Mittelalter sogar. Ja. Cupa duplex. Und ich sehe hier einfach gerade weiter.
Achso, du meinst, ich bin völlig verwirrt, weil ich das nicht kann, parallel. Hm.
Dir und, zuhören und na, dann setze ich mich hin.
Nee, mach ruhig weiter.
Also wie gesagt, ein Doppelgefäß, das aus zwei Teilen besteht, so. Mhm. Ja, im Grunde so und so. Und jedes Teil für sich ist ein Trinkgefäß, das jetzt nicht, aber bei dem Doppelkopf. Und dann passt das eine wie ein Deckel auf das andere.
Ja.
Und eigentlich eben ein Trinkgefäß, dann konnte man zu zweit aus demselben Gefäß trinken, hat das zu Geschäftsabschlüssen gemacht. Oder zum Beispiel auch häufig während der Eheschließungszeremonie. War auch ein beliebtes.
Bist du verheiratet?
Ja. Auch ein verliebtes, beliebtes, freudscher Versprecher, ja. Ein beliebtes Hochzeitsgeschenk. Man hat das häufig der Braut nach der Hochzeitsnacht als Morgengabe geschenkt.
Okay.
So. Und in unserem Fall ist es nun so, es gab diesen Doppelkopf, ein schönes Gefäß, was sozusagen wie so eine kleine Dose funktioniert auch. Und da hat man den ganzen Schmuck reingepackt. Bei dem Verbergen. Ja. Die ganzen Ringe, die ganzen Broschen, alles, was sozusagen an Kleinkram da war und auch verbergungswürdig war, da reingepackt und dann eben geschlossen verborgen. Oh, jetzt habe ich in den Schokobecher gekrümelt. ist das?
Schwarzäugige Susanne.
Immer noch? Nee, das ist jetzt was anderes.
Das ja,
ist Wunderblume. Das ist Wunderblume. Ich passe schon auf.
Merkst du dir das?
Nee. Ich nehme mal die schwarzäugigen also Susanne
rüber. Oh, jetzt habe ich wirklich hier gesaut.
Ins eigene Glas rein, das ist nicht schön. Hm. Jedenfalls war der sozusagen verborgen, gefüllt, verborgen worden und geschlossen. Und so ist er eben auch gefunden worden. Und so stand er auch im Landesamt rum.
Der stand in Kisten mit dem Schatz. Und genau. Dann hast du angefangen, das...
Ich habe es leider nicht geöffnet. Ich habe es leider nicht öffnen können, dürfen.
Dass da noch Erde dran war?
Ja. Da war wirklich außen noch so richtig Erdkruste dran, bei allen Sachen, die aus der Erde gefunden worden sind. Völlig, völlig logisch. Und der war dann eben so im Magazin und ist dann nicht von mir geöffnet worden. Das haben die Restauratoren schon gemacht. Das war schon wichtig, dass da jemand dran geht, der das eben auch kann. Und das war dann unser Schatz im Schatz. Der hat sozusagen, die Kollegin schrie dann wirklich über den Hof. Kommt mal, kreischte.
Kommt alle ran.
Kommt alle ran, wir haben noch einen Schatz. Freitagmittag. Freitagmittag. Und dann geht das natürlich bei Archäologen, bei Restauratoren nicht so, dass die dann sofort auskippen und das angucken lassen, sondern die haben dann erstmal Feierabend gemacht. Es war ja Freitag.
Aber war der Ring, also
den Ring hatten wir oben schon, der guckte schon so raus und dann guckten die Broschen raus und überall war so Zeug. Und das hat danach geschrien, das sozusagen auszupacken.
Und wo habt ihr dann nicht weitergemacht?
War Wochenende. Freitag, Wochenende.
Ach, dann hat das Landesamt geschlossen.
Na klar.
Das war dein aufregendstes Wochenende.
Also jetzt furchtbar, so. das war nicht schön. Das war dann, ich musste dann um eins nach Hause gehen und wusste ja sozusagen, da liegt das im Schrank und habe die ganzen. Ich war noch nie montags so früh auf Arbeit, glaube ich. Ich könnte auch dein Wasser nehmen, wo du reingekrümmelt hast.
Nee.
Ich war noch nie montags so früh und so enthusiastisch auf Arbeit. Ja. Und dann ist es aber, nein, das war schon sehr gut, das ist ja auch richtig so, ist dann ordentlich ausgepackt worden, die Sachen sind wirklich Stück für Stück mit der Pinzette rausgenommen, es ist gefilmt worden, das kann man sich in der Synagoge als Film angucken, wie Grit, meine Kollegin, wirklich jedes Stück für sich rausräumt und das liebevoll schon hinlegt und dann wurde das immer noch mehr und mehr und das war wie Weihnachten.
Und als der Ring, dieser berühmte Hochzeitsring, der ist ja auf dem Buch natürlich drauf, der drinnen so schön klimpert, also...
Ja.
Weil da noch was drin ist. Als der dann zum Vorschein kam, war euch dann bewusst, schreibst du mit, was ich sage?
Nee. Ich schreibe schwarzäugige Susanne.
Ja, okay.
Nee, ich schreibe jetzt alles mit, damit ich auch nicht irgendwie falsch zitiert werde, na klar.
War euch dann klar, das ist wirklich was Einmaliges, das ist ein Hochzeitsring, wo es nicht viele gibt?
Genau, also eigentlich war vorher schon klar, dass das was Einmaliges ist, weil das einfach jedes Stück für sich ist eigentlich eine Sensation. Deswegen bin ich auch vorher überhaupt schon sozusagen dabei gewesen.
Ja.
Ne? Aber bei dem Hochzeitsring, da war es dann auch vollkommen klar, dass das wirklich ein jüdischer Schatz ist. Also vorher, von der Datierung hat das vorher auch schon hingehauen. Das sind alles Sachen aus dem 13., 14. Jahrhundert, das ist das jüdische Viertel. Wir hatten noch nicht die Zuordnung zu Kalmar von Wir, die kam erst viel, viel später. Aber wir wussten, das ist das jüdische Viertel, das ist wahrscheinlich das Wahrscheinlichste, dass es zum Pogrom verborgen worden ist. Aber ich habe immer gesagt, seid vorsichtig. Wir hatten eben auch die Pestepidemie. Wir hatten alle möglichen Belagerungen der Stadt. Das hätte auch einer christlichen Familie gehört haben können. Und dann wäre halt durch irgendeinen Zufall die ganze Familie, weiß ich nicht, vertrieben worden, weggezogen, an der Pest gestorben, keine Ahnung. Mit dem Hochzeitsring war klar, jüdischer Besitzer, eindeutig. Und was ganz Besonderes, weil ich kannte die beiden anderen Hochzeitsringe dann schon und der ist schon genial.
Also die anderen beiden heißt, es gibt nur drei genau, in dieser Art und Zeit. Weise und das ist der schönste und der am besten erhaltene.
Ja, wenn man das, ja. Ja.
Und, aber warum gibt es denn nicht mehr von diesen Ringen?
Es gab mit Sicherheit mehr von diesen Ringen. Also es muss da Tausende von gegeben haben. Jeder Bräutigam, jede Familie eines Bräutigams musste so einen Ring herstellen, kaufen, um eben sozusagen so eine Hochzeitszeremonie, die ging nur mit dem Ring. Es muss da sehr große Anzahl von gegeben haben. Zum einen das Problem, was die gotischen Goldschmiedearbeiten generell haben, das bestehen aus Gold oder Silber, das ist Material.
Da hat sich die Mode geändert und dann war es natürlich wertvoll, eingeschmolzen, fertig.
Und gerade bei den Hochzeitsringen ist es ja so, die sind ja genau so gedacht, dass man die dann als kleines Objekt, was aber sehr viel wert ist, auch transportieren kann, wenn Not am Mann ist, dann das auch zu Geld machen kann. Also das ist das eine. Also ich denke, schon im Mittelalter haben die wenigsten, das Bibliotheksbuch, schon im Mittelalter haben die wenigsten Stücke wirklich die Zeiten überlebt. Ich denke aber, dass wir im 19. Jahrhundert, es gibt im 19. Jahrhundert einige Hochzeitsringe, die diese mittelalterlichen Formen kopieren. Und ich denke, im 19. Jahrhundert, frühen 20. Jahrhundert gab es noch einige dieser mittelalterlichen Ringe. Und ich denke, die sind spätestens von den Nazis zerstört worden. Also.
Zu den Doppelkopfbechern kommen wir auch gleich. Und das ist ja auch nochmal eine eigene Geschichte. Doppelkopfbecher mit Geschichten drauf, die man erstmal durchs Röntgen irgendwie rausfinden musste. Jetzt fährst du wieder in die Schweiz, triffst dich mit jemandem, der sich mit diesen speziellen Emaillearbeiten beschäftigt. Auch nochmal spannend. Ich werde jetzt mal dieses Ding hier befüllen. Also das ist ja aufgequollen. Und dann habe ich meine Frühlingsmischung? Ach hier, Erfurter Zwergaster. Nee, da war so eine Mischung, wo nur Frühlingssachen drin waren.
Du, weiß ich nicht, was du...
Naja, ich mach die jetzt einfach. Oder wollen wir die Puffbohnen hier reinmachen?
Puffbohnen da rein, das finde ich eine schöne Idee.
Puffbohnen, Green Hangdown, dicke Bohnen, grünkernig, dreifach weiße, dicke Bohnen, weißkernig. Warum heißen die Erfurter Puffbohnen?
Keine Ahnung, ich habe die Idee, also es war einfach, hier in Erfurt waren solche Hülsenfrüchte, sagt man ja sozusagen zu der größeren, zur Gattung. Bohnen, Erbsen und Linsen. Nein, das war hier ein beliebtes Handelsgut. Und wir finden auch zum Beispiel Reste von solchen, was machst du denn jetzt?
Ich erkläre dir dann, warum du Puffbohne heißt.
Wir finden aber auch Reste von solchen Sachen häufig bei Sanierungen. Also zum Beispiel bei dem wunderschönen Steinhaus am Benediktsplatz, als die Decke saniert worden ist, das war ja auch jahrhundertelang Lagerhaus, und als die Decke saniert worden ist, beim Rausnehmen dieser komischen Lehmwicke, sind ganz, ganz, ganz viele Erbsen und Bohnen und so weiter gefunden worden, auch im Kornhofspeicher. Ja. Ne? Also sowas ist bei uns...
Gemüse, es war Gemüseanbau statt und dann haben natürlich die Erfurter hatten immer so eine Puffbohne in der Tasche, also jetzt nicht das Saatgut, aber hatten das immer dabei und dann waren das eben die Puffbohnen. Ja. Deswegen, angeblich.
Ja, schön. Das mit den, schöne Erklärung.
Mit den Legenden. Ich komme aus dem Schwarzäugige Susanne. Ich habe wirklich echt den Überblick verloren hier. Also jetzt.
Trink doch nochmal.
Also Doppelkopfbecher. Das sind die Becher, in denen der Ring und der Schmuck und die Broschen drin waren. Die haben dann nochmal eine eigene Geschichte hervorgebracht, weil das...
Was? Das Buch hätte ich dazu gerne.
Das Buch. Aufpassen, das ist ein Bibliotheksbuch.
Ich mach's nicht dreckig.
Die Doppelkopfbecher, da stehen Geschichten, Fabeln drauf. Fast kleine Comics, kann man das so sagen?
Das ist so, ne? Deswegen habe ich mir das Buch jetzt auch schon mal geben lassen, um das zu zeigen. Ja, der Doppelkopf ist wirklich so das spannendste Gefäß. Zum einen wegen dem Inhalt, weil wir das so schön, die ganzen Sachen drinne gefunden haben. Und zum anderen ist der eben verziert. Also man sieht hier nochmal schön, wie er eigentlich ausgesehen hätte.
Ne? Also wie zwei Schalen eigentlich, die
genau,
zusammen
ganz genau.
Passen.
Genau, hier ist nochmal ein Bild, wie er gefüllt war mit dem ganzen Schmuck und dem ganzen...
In echt hier.
In echt. Ja. So sieht er jetzt aus. Der ist halt ziemlich zusammengeknietscht durch die ganze Zeit, durch die lange Zeit in der Erde.
Kann man sich das Buch ausleihen in der Bibliothek?
Ich glaube schon. Mhm. Ich glaube, das ist der Sinn von der Bibliothek.
Ach so.
Und das sind die Bilder, das sind die Comics im Grunde. Also das ist wirklich das ganz Besondere. Wir haben diese vier Emailscheiben einmal unter dem Fuß, unter dem Boden, unter dem Fuß jeweils und einmal innen im Gefäßboden. Und die sind mit transluzidem Email, mit so einem ganz, ganz
genialen... Transluzides Email. Mhm. Also ganz dünnes, hauchdünnes, was durchscheint, oder?
Ja. Nicht durchlässiges Email, wo der Silbergrund, der dann meistens fein graviert ist und dann, also die Bilder sind im Grunde auf dem Silbergrund eingraviert und dann ist das ganz dünne, mehrfarbige Email drüber geschmolzen worden. Und das gibt wunderschöne Farbigkeiten. Und wir haben eben hier diese jeweils zwei Bilder für eine Fuchsfabel wirklich comicartig erzählt. Wunderschön. Und es gibt keinerlei Parallelen dazu, zu diesen Bildern. Das ist wirklich, ich habe gesucht überall in der Buchkunst, in Schmuck.
Das ist nicht irgendwo abgemalt?
Nee.
Abgemalt?
Nee. Möglicherweise schon. Ja. Aber wir finden die, also die Vorlage ist nicht mehr.
Ganz kurz die Fabeln. Fuchs und Rabe. Der Fuchs hat was zu essen im Mund.
Der Rabe.
Ja, natürlich. Der ist ja der eitle Rabe hat was zu essen im Mund und sagt, ich hab was und so. Ne? Und der Fuchs sagt dann, du hast aber was Tolles und du kannst da bestimmt schön singen. Und
genau, du bist so ein wunderschöner Vogel. Du bist
ein wunderschöner Vogel. Singen wir doch mal was vor.
Und dann fängt er an, theoretisch zu singen, zu krächzen und der Fuchs fängt den Käse auf, den der Rabe im Mund hatte, im Schnabel hatte. Und
Fabel zum Thema Eitelkeit.
Genau.
Möglicherweise. Die zweite Geschichte, das verstehe ich nicht ganz.
Das ist ganz schwierig. Die zweite Fabel ist so eine Fabel, die ganz unterschiedlich interpretiert wird. Fuchs und Adler gibt's auch in unterschiedlichsten Erzählvarianten. Der Adler und der Fuchs, die waren befreundet. Irgendwie so... Verrat in der Freundschaft ist vielleicht also das Thema. Waren befreundet und der Adler geht dann trotzdem hin und klaut das Junge des Fuchses, um es zu essen, um seine eigenen Jungen zu füttern. Und dann der zweite Teil der Geschichte ist immer unterschiedlich. In der eigentlichen antiken Fabel ist es so, dass dann der Adler, weil er überall klaut, dann auch vom Opferaltar Fleisch klaut. Da ist noch ein bisschen Feuer dran und dann fängt sein Horst Feuer und alles verbrennt. In unserem Fall ist es so, dass der Fuchs dann Feuer legt unter dem Baum des Adlers und sozusagen, dann soll mein Kind lieber mit verbrennen, als dass es gegessen wird.
Schon dieses Email hier ist sehr gruselig. Ja. Ist natürlich nicht mehr erhalten. Ihr habt das geröntgt und konntet das nachvollziehen und rekonstruieren. Genau. Und das kann man sich alles anschauen in der alten Synagoge, in der Ausstellung, mit dem Guide dann und auch auf den Darstellungen natürlich. Und in diesen Büchern, es gibt ja nicht nur das Buch zum Erfurter Schatz, sondern auch zur alten Synagoge und zur Mikwe. Mhm. Schöne kleine Lektüre. Und
genau, das sind die kleinen Bücher. Wir haben natürlich auch große, dicke Bücher, genau zu denselben Themen. Das ist jetzt das nicht, aber wir haben das zum Beispiel, genau. Also wir haben, die kleinen Bücher sind sozusagen so die Quintessenz der Forschung.
Für Leute wie mich, die das sind.
Zum Einstieg. Ja. Und dann gibt es mittlerweile 5 Bände zur alten Synagoge, zum Schatz, zu den Hintergründen, historischen Hintergründen des Schatzes. Hier, das ist das, ein wunderschönes Buch, habe ich ja nicht geschrieben, darf ich sagen, zu der Herstellungstechnik der einzelnen Objekte. Das ist unglaublich spannend, aus wie vielen Einzelteilen die Stücke bestehen. Astrid Pasch, eine Kollegin aus Weimar vom Landesamt, hat wirklich jedes sozusagen im Kopf auseinandergenommen, hat sich angeguckt, wie die alle hergestellt worden sind, wie die zusammengesetzt sind und hat dann wirklich für jedes Stück selber solche Explosionszeichnungen gemacht.
Was für Zeichnungen?
Explosionszeichnungen nennt sich das. Ja, hier zum Doppelkopf beispielsweise. Ne? Ganz groß. Und das ist einfach...
Na gut, dann reden wir eben über Schmuck. Also ich gehe nochmal durch, Ausgraben von Ausgraben einpflanzen. Ausgraben haben wir eingepflanzt, haben wir noch nicht, das machen wir noch. Von Gürtelriemenzungen, Doppelkopfbechern und Frühlingsblatterbsen, was das auch immer ist. Gürtelriemenzungen, das ist Schmuck.
Genau.
Und das Interessante ist ja, es gab mal eine Zeit, wo Männer nicht nur schwarz getragen haben und auch noch geglaubt haben, sie sind cool. Ja, da haben die sich noch getraut, Broschen zu tragen und gesagt, ich habe den größeren Schmuck und so. Ne? Genau. Das war eigentlich...
Schon schön eigentlich. Ja, fandst du schön? Ja, ich finde das sehr schön eigentlich. Mhm. Mir gefällt das sehr gut, wenn man so ein bisschen, weiß ich nicht... bisschen farbenfroh durchs Leben geht.
Klar. Die Männer hatten also tatsächlich Broschen und auch diese Gürtelriemenzungen. Mhm. Das waren dann so Gürtel, die...
So, also, ich könnte es auch mal... Ja, das war gerade im 14. Jahrhundert ganz modern, eng in der Taille gegürtet zu sein, also das Gewand zusammenzuraffen, und dann hing der Gürtel runter bis auf den Fußboden fast. Ja. Und damit der schön gerade runterhing, brauchte man eine schöne große Gürtelriemenzunge, die das beschwert hat. Und wir haben halt bei uns im Erfurter Schatz zwei und ein Bruchstück einer dritten, die unglaublich schön sind, mit kleinen Figürchen in Maßwerk eingestellt, auch wieder translucidem Email und auch wieder einem romantischen Spruch, Amor vincit omnia, die Liebe besiegt alles, auf der Rückseite der einen Gürtelriemenzunge. Und das ist so ein ganz, ganz typisches Schmuckstück des Mittelalters, das gibt's ein paar hundert Jahre später dann schon.
Die Liebe besiegt alles?
Ja.
Außer den Hass? Die Gürtelriemenzungen, die kann man dann sich ja nun anschauen in der alten Synagoge, und da erinnere ich mich, da gab es ja großen Streit um die Darstellung, um die Einrichtung der alten Synagoge, wie das Museumskonzept läuft. Du hast ja daran mitgearbeitet, ist jetzt 3 Jahre her?
Die Eröffnung war im Herbst 3 Jahre her, genau.
Ne? Da gab es ja auch ein bisschen Streit, nicht nur hinter den Kulissen, wie man so ein Schatz eigentlich präsentiert. Da waren mehr figürliche Darstellungen geplant eigentlich, also den Geldwechsler und so weiter. Furchtbar. Und das ist dann furchtbar, sagst du. Das heißt, ihr musstet euch auch gegen folkloristische Vorstellungen durchsetzen.
Es ist, glaube ich, immer schwer, wenn man sozusagen an so einem Konzept arbeitet für eine Ausstellung von Dingen, die man noch nicht die gab es ja vorher nicht. Ne? Also das war was ganz Neues, was wir da gemacht haben. Und da gibt's immer Diskurs, und da gibt's immer, der eine hat die Meinung, der andere die. Und ich denke, in so einer Diskussion, die hört ja auch nie auf. Ich denke auch nicht, dass diese Ausstellung statisch ist. Bin mir sicher, dass das sich auch wandelt. Es passiert ja jetzt schon. Also die Modelle sind umgedreht worden, der Synagoge im Erdgeschoss. Da passiert ja immer weiter was. Und ich denke allerdings, ich habe sozusagen auch ein emotionales Problem mit diesen Figuren im Keller. Aber die funktionieren hervorragend. Also wenn ich da hingehe,
nicht alles, was funktioniert, muss ja gut sein. Kommen wir nochmal zu dem Kern des Streites. Genau. Also es gab ja tatsächlich die Vorwürfe, Volkskunde, Museum, und muss das so sein? Ich hatte einen Journalisten aus Israel im Studio, der dann zu mir sagt, na, was macht denn da mit euren Judenpüppchen? Wollt ihr das wirklich so machen? Am Ende ist es ja dann so geworden, dass also dieses Hochzeitspaar nicht ganz so prominent steht, etwas in der Ecke. Man kann es also anmachen, wenn man es möchte, und beleuchten. Man kann sich vorstellen, wie diese Gürtelriemenzungen dann tatsächlich aussahen. Genau. Hat also auch einen Zweck, wo man sagt, wenn man das nicht an einem Körper sieht, ist es schwierig.
Das ist echt schwer.
Gab es da trotzdem Kritik an dieser figürlichen Darstellung, oder hat sich das in Grenzen gehalten?
Interessanterweise am wenigsten wirklich von Juden. Im Gegenteil. Also wir hatten, genau als die Diskussion relativ hoch kochte, hatte ich einen Freund aus England da mit seiner Nichte oder irgendwas aus Australien. Jüdische Familie. Und den haben wir diesen Streit geschildert und haben gesagt, was meinten ihr dazu? Und haben gesagt, wieso soll man Juden nicht darstellen dürfen? Warum denn nicht?
Naja, aber so der Geldwechsler und
das ist also. Das wäre ein Problem gewesen, zumal das einfach auch inhaltlich mit dem Schatz überhaupt nichts zu tun gehabt hätte. Weil der Besitzer dieses Fundes, der war nicht Geldwechsler, der war Geldgeber, der hat nie irgendwo gesessen, und das hätte mit dem Schatz nichts zu tun gehabt und hätte auch überhaupt keinen Erkenntniswert gebracht. Aber an der Stelle, wo man sagt, wie haben die Sachen ausgesehen? Wie hat die Zeremonie funktioniert? Wie hat man die Stücke getragen? Und gerade bei dem Gürtel ist es echt schwer, das sonst anders zu erklären. Das hast du ja gerade gesagt.
Und immer zu sehen, dass die Männer tatsächlich Schmuck getragen haben und wie das
aussah. Bunt war. Das ist das, was mir daran unglaublich gefällt. Ich hätte auch mit einer Zeichnung geguckt. Also da hätte ich genauso gut mit leben können. Aber zu zeigen, die mittelalterliche Mode war bunt. Die war nicht so grau und beige und braun und trist, wie sich die Mittelaltermärkte häufig darstellen. Das war bunt, das war lebensfroh. Und wenn man sich das eben nicht leisten konnte in Seide und Silber und Gold, dann hat man dasselbe in gefärbten Leinen gemacht. Oder ich war jetzt gerade in Holland, da haben die Gürtel, die sehen genauso aus wie uns, oder sahen mal irgendwann genauso aus wie unsere, waren aber eben aus einfachen Materialien hergestellt. Da gab es eben kein rotes Seidenband, da gab es ein Lederband, das war rot angestrichen, damit es bunt ist. Und dann war da drauf eben kein vergoldetes Silber genietet, sondern einfach poliertes Messing. Und das hat das denselben Effekt gehabt. Also das zu zeigen, dass eben die Männer das auch trugen, dass das eine farbenfrohe, fröhliche Epoche war, das kommt gut rüber. Und wie gesagt, ich habe sehr, sehr wenig Kritik erlebt. Meistens kommt die eher aus mir selber.
Du hast ja den besten Job der Welt, das sagst du zumindest manchmal, weil du auch durch die Gegend reisen darfst. Ja. Du warst in Holland, warst in Heidelberg und darfst jetzt nach Zürich, nach Basel. Mhm. Und das hat alles mit dem Schatz natürlich zu tun, auch mit der Bewerbung UNESCO-Weltkulturerbe. Genau. Über deinen schönen Job reden wir gleich, aber jetzt müssen wir hier noch ein bisschen...
Ich wollte ein bisschen noch pflanzen.
Ja,
Wenn du pflanzt, kann ich noch ein bisschen ausschenken. Wollen wir das mal? Also jetzt sind hier die Kuchbohnen.
Willst du dich jetzt irgendwie verfüttern?
Wie bitte? Nee, ich wollte es jetzt so hoch
lassen. Das ist doch besser.
Nö,
das machen wir, genau.
Wunderbar. Genau. Du bist, du ziehst jetzt aufs Land bald und hast dann natürlich dann auch ein bisschen mehr Platz. Hier ist Wasser.
Brauchen wir erstmal nicht, ich brauche die Schaufel. Mhm. Genau.
Was pflanzt du jetzt ein?
Ich pflanze jetzt Frühblüher für den Balkon. Das
ist da eine Sache im Frühling. Möchte noch jemand noch
bedarf? Damit man, also irgendwie muss man den Frühling jetzt rauslocken, oder? Mhm. Irgendwie muss der Frühling ja jetzt gelockt werden, damit das mal losgeht. Ich würde vielleicht hier in dieser Region die Becher nicht mehr verwenden.
Ach, immer nicht so. Ich jetzt mal vor.
Ich weiß es nicht. Genau, ein paar tausend Schönchen, Primeln, was es so gibt in die Jahreszeit, oder? Damit es ein bisschen bunt wird und der Frühling vielleicht doch mal langsam losgeht.
Den Titel übrigens, habe ich letztens erst verstanden, vom Ausgraben, ne, und genau. Einpflanzen.
Das machen wir. Ach, hast du jetzt erst verstanden, den Titel, den du selbst dir ausgedacht hast? Das finde ich schön. Ach so.
Das ist was mit Sprache.
Ach so, ja, ne? Mhm. Guck mal.
Ja, also, das, wie heißen die nochmal?
Ja, Tausendschönchen.
Das sieht aber aus wie eine wie so eine, wie heißen die?
Blume? Entschuldigung.
Ja. Wie eine, wie heißen denn die, die man sich... Gänseblümchen. Wie eine größere Gänseblume.
Ist es auch. Es ist im Grunde eine Zuchtform der Gänse, des Gänseblümchens.
Eine hochgezüchtete Gänseblume, verstehe.
Mutiert.
Mutierte Gänse.
Das ist Primel so, kennst du, oder?
Primel ist mir nicht so, aber...
Ist dir nicht so sympathisch, oder?
Nee, diese Gänseblume gefällt mir besser.
Willst du eine haben? Willst du eine haben?
Nee, das... Sehr schön.
Mit einer, guck, hier. Noch
ein, das muss eine Osterknochen?
Ja, würde ich.
Ih, das ist ja Sand. Mini-Narzisse.
Pass mal auf, wir können. Und da kannst du jetzt, warte mal, du kannst die sogar noch mal vereinzeln. Du kannst noch mal zwei aus sozusagen, weißt du, aus einer macht zwei.
Vereinzeln muss man ja beim Säen auch machen. Genau, wenn ich jetzt gesät Nachhinein, habe, dann genau. Muss man dann, wie heißt das, pikieren.
Pikieren. Und dann pikiert gucken, genau.
Verstehe.
So. Guck mal,
ist das dein Ausgleich, wenn du jetzt, du arbeitest wissenschaftlich, du musst also oftmals sehr seriös rüberkommen. Du,
das fällt mir immer sehr schwer.
Arbeitest viel mit dem Kopf und musst dann irgendwann abschalten. Ist das deine Form? Also du bist jetzt nicht so, du joggst nicht oder?
Ich glaube, wenn mich jemand joggen sieht, dann ist irgendwie alles zu spät, dann ist irgendwas passiert.
Das ist dein Ausgleich.
Das ist mein Ausgleich, genau. Und es kann auch noch ein bisschen anstrengender sein. Ich kann auch gerne mit Spaten oder
umgraben und so.
Oder auf unserer Streuobstwiese die Bäume zu verschneiden sind und dann so mit der Kettensäge Äste absägen, rumschleppen, das ist schon schön. Also das entspannt.
Ich weiß nicht, ob ich das, also ich finde ja so Urban Gardening eigentlich besser, wo man so wild bisschen so Saatbomben raus und dann, aber das ist jetzt alle, hat mir so ein bisschen so, das ist mir ein bisschen Friedhof hier.
Eine Primel, da kann die überhaupt nichts dafür, nur weil die auch mal auf dem Friedhof gepflanzt wird. Das sind so schöne Pflanzen.
Also
ich habe auch nichts gegen Urban Gardening, also im Gegenteil, ich finde das so ganz wichtig, dass in der Stadt auch grün passiert. Ach nee, nicht Astern. Das ist so eine Pflanze, die ich mit Friedhof verbinde, ehrlich gesagt.
Okay. Koriander, Petersilie, Thymian, Basilikum, Oregano, Lauchzwiebel, Dill, Minze, Major.
Nur nicht die Lauchzwiebel, alles andere würde ich nehmen.
Auf diese Ablehnung höre ich, dass du nicht gern kochst.
Ja, es hält sich so in Grenzen. Ah. Ich lasse mich lieber.
Bist du frei?
Ja, hast du schon mal gefragt. Ich verstehe nur den Zusammenhang der Frage, ehrlich gesagt.
Ich auch nicht. Nee, das ist mir so, ist manchmal so.
Das sind solche.
Rose von Jericho.
Ach, schön. Ja, das finde ich auch, macht sich. So.
Und man kann diese Zwiebeln und die normalen Dinger, es geht gut zusammen.
Wie? Welche Zwiebeln und die normalen Dinger?
Das sind doch Zwiebeln hier.
Ja,
nicht?
Und?
Und das sind doch,
normale Dinger.
Pflanzen.
Blumen. Und was soll da passieren, wenn ich jetzt
so... Ich dachte, das passt nicht zusammen. Ist da auch jetzt...
Sieht doch schön aus. Ja, also Hauptsache, es sieht ordentlich aus. Also, gut.
Und? Ich habe ein bisschen Angst, dass die internationale Gartenbauausstellung und die Buga, dass das alles so primelhaft wird.
Das glaube ich nicht.
Du glaubst es nicht?
Nee. Also das ist natürlich, also da muss man schon, ich denke schon, dass man da ein bisschen aufpassen muss, weil ja vieles auch so hergebracht ist bei uns, aber ich glaube eigentlich, dass das eine Riesenchance ist. Und das, was ich so gehört, und ich habe mich jetzt, muss zugeben, noch nicht so hundertprozentig damit beschäftigt, aber diese Ideen da, zum Beispiel diese Gera-Auen mit einzubinden, das finde ich total klasse. Finde ich total schöne Idee. Ich denke, das wird super.
So.
Starker Mann.
Hallo.
Sieht aus.
Bei den Reisen waren wir stehen geblieben.
Ja,
ich weiß nicht, wer dann die Pflanzen gießt und das alles macht und sich um das Haus kümmert. Was mit deinem Hund dann eigentlich ist.
Ich bin ja nur 4 Tage weg. Ich bin ja nicht lange weg.
Also du hast gesagt, du hast den schönsten Job der Welt, weil du rumreisen darfst und angeben darfst mit dem Schatz.
Ach, danke. Also ich habe jetzt nicht den schönsten Job der Welt, weil ich rumreisen darf. Ich darf auch rumreisen, weil ich den schönsten Job der Welt habe. Also das, was ich hier mache, ist genauso spannend. Ich meine, ich habe heute 2 Führungen hintereinander weggehabt in der Synagoge. Und das macht immer unglaublichen Spaß, Leuten von außerhalb die Sachen zu zeigen. Und die sind dann völlig begeistert. Und das haben wir uns überhaupt nicht so vorgestellt. Und das ist ja so einmalig. Und das macht eigentlich noch fast noch mehr Spaß. Ja. Weil man sozusagen diese ganz direkte Begeisterung spürt. Wenn ich jetzt irgendwo hinfahre und einen Vortrag halte, dann habe ich ein Bild mit, das ist wunderschön, oder ein paar, mehrere meistens. Ja. Und das macht auch Spaß, weil man dann die Leute nach Erfurt locken kann und Kontakte knüpft und neue Leute kennenlernt. Aber wenn man die hier schon hat und dann sozusagen diese Strahlen in den Gesichtern hervorbringen kann, das macht schon genauso viel Spaß. Also
ist das jetzt nur die Fachwelt, die internationale Fachwelt, denn die ist ja schon doch hellauf begeistert und die Wahrnehmung selbst in Amerika ist ja doch schon da, oder?
Ja, aber das ist ja, also ist beides. Wir haben sowohl die Fachkollegen, und aber da wissen es auch immer nicht alle. Es gibt Kollegen, die sozusagen auf das Thema spezialisiert sind, die das auf dem Schirm haben, aber ich habe jetzt zum Beispiel von einem englischen Publikum die Dinge nochmal vorgestellt am letzten Freitag. Genau, morgen vor einer Woche. Und da waren auch Kollegen, gut, die waren aus Schottland, das ist doch ganz schön weit weg, die haben das noch nicht gewusst, die haben das noch nicht gekannt. Ja, habe ich auch ein bisschen gedacht, ehrlich gesagt. Da habe ich auch gedacht, das ist also nicht gut vorbereitet. Nein, das ist dann, es gibt immer noch beides. Es gibt nach wie vor noch genug Überzeugungsarbeit zu leisten. Aber genauso wichtig sind die Nicht-Fachkollegen. Also
und natürlich die Akzeptanz auch in Erfurt, in der Bevölkerung. Wir haben jetzt dieses Ensemble jüdisches Leben. Was heißt das für uns? Was bedeutet das? Nehmen wir das überhaupt wahr? An den Straßennamen könnte man es ja auch wahrnehmen. Das alte jüdische Viertel, genau. Dann zu sagen, ich zeige die alten Straßennamen, die ja ausgemerzt worden sind. Ich zeige hier, ist das jüdische Viertel. Ist nicht nur die alte Synagoge, da gehört die Mikwe dazu. Das ist also im Herzen der Stadt hat das ganz normale jüdische Leben im Mittelalter stattgefunden und war ganz normaler Teil von Erfurt. Muss das noch mehr in Vordergrund sein, diese die Präsenz auch in der Innenstadt?
Naja, also ich denke, das passiert ja von alleine jetzt. Dadurch, dass wir immer mehr Orte sozusagen auch wiederbeleben. Also wenn wir jetzt zum Beispiel im Keller unter dem Steinsaal auf längere Sicht das Schaudepot für die jüdischen Grabsteine einrichten, das wird einfach von sich aus passieren. Und die Akzeptanz in der Erfurter Bevölkerung, ich meine, man sieht das ja hier, die ist hervorragend. Also ich habe da bis jetzt immer nur Zuspruch erlebt und eigentlich eher mehr, als ich je erwartet habe. Und ich finde das, also bin da ganz, 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 ganz glücklich mit. Das macht unglaublichen Spaß. Und man wird auf der Straße gefragt, was gibt's Neues? Ist mal wieder irgendwas? Das ist schon schön. Gerade im Sommer, wenn man dann hinter der Mikwe sitzt und ein Eis isst.
Ja. Das habe ich vergessen. Was hast du vergessen? Eis?
Nein, Schokolade habe ich vergessen.
Den Schokoladentaler
habe ich vergessen.
Naja, deswegen reden wir darüber, dass du gut. Dann wieder,
dass ich, wieder dass Sachen ich wieder einfallen. Anfangen, dass, ja, danke.
Das ich vergesse ja nichts. Also,
nicht?
Nee. Mhm. Also, es gibt demnächst Schokoladentaler, die in Barren, also in, musst du sagen, die Silberbarren sind ja nicht aus...
Doch, die sind aus Silber.
Ja,
nicht
aber
aus Schokolade.
Die sind nicht in der Barrenform.
Nee.
Ich wollte jetzt einen Übergang schaffen, okay, dann.
Nee, und das hat auch mit Barren nichts zu tun.
Was hat jetzt Schokolade mit Silber zu tun?
Was kann ich das Schatzbuch nochmal bitte bekommen? Naja, gut, bei uns ist ja in Erfurt Schokolade, Goldhelm, da haben wir ja schon sozusagen den Bezug zum Gold zumindest.
Okay.
Ja, es ist die Idee entstanden, eine Schokolade zu kreieren, die Bezug auf den Schatz nimmt. Goldhain sitzt ja im Grunde mit seiner Manufaktur direkt dort, wo der Schatz gefunden worden ist. Und die Mikwe ist da und die Leute, die sozusagen in dem Themenbereich unterwegs sind, kehren da ein. Und die Kollegen von Goldhain sind zum Beispiel unglaublich interessiert an der ganzen Geschichte, die rundherum ist. Wir haben die schon durch die Mikwe geführt, wir haben die durch die Synagoge geführt. Und auch dort ist es so, egal wann ich da komme, und ich bin da sehr häufig, nur aus wissenschaftlichen Gründen, ohne dass ich da Schokolade essen würde jemals.
Und das Eis auch nicht?
Gar nicht. Fragen die immer, was passiert jetzt mal? Ja. Und die haben jetzt sozusagen einen Taler entwickelt, der ist auch noch nicht im Verkauf, das passiert wahrscheinlich irgendwann jetzt in den nächsten ein, zwei Monaten, ein Taler mit einer Reliefdarstellung von meinem Lieblingsstück aus dem Schatz. Das hat also jetzt nichts mit mir zu tun, das ist Zufall, aber das ist wirklich mein Lieblingsstück im Schatz. Ich suche es jetzt hier gerade. Das ist eine winzig kleine Dose.
Während du suchst, stelle ich mal die Frage, die Grundsatzfrage, dieses UNESCO-Weltkulturerbe. Was?
Das war mal so schön beim Schatz, ja.
Beim Schatz, ne? Frag.
Ich habe es gefunden.
Da, das Ding, also dieses Relief, das wird in, da wird Schokolade reingegossen.
Andersrum, also das wird, ist abgeformt worden und wird ein dreidimensionaler Schokoladentaler.
Das ist viel zu schade zum Essen. Vielleicht noch mit so Blattgold, das man essen kann drüber.
Weiß ich noch nicht. Aber das ist nicht so schade. Wenn man da zwei, drei von hat, dann kann man ja noch nachkaufen.
Jederzeit bin ich sehr gespannt
drauf. Also das wird richtig schön und ich freue mich da sehr, weil wie gesagt, das ist mein allerliebstes Lieblingsstück im Schatz.
UNESCO-Weltkulturerbe. Ist das wichtig für Erfurt und interessiert das die Erfurterinnen und Erfurter? Ist das nur eine touristische Vermarktungsgeschichte oder was bringt das?
Was soll ich denn da jetzt sagen? Nein, natürlich.
Also mir eine überzeugende Antwort wenn ich jetzt das zu entscheiden hätte.
Es ist sehr wichtig für Erfurt. Es wird Erfurt richtig was bringen, wenn das soweit ist. Es heißt jetzt nicht, dass Erfurt ohne diesen Welterbetitel anders wäre, im Gegenteil. Aber es zeigt uns oder es gibt uns sozusagen nochmal von außen die Bestätigung, wie außergewöhnlich das ist, was wir haben. Also ich merke ja auch immer wieder, wenn ich zum Beispiel eben unterwegs bin oder Leute auch von woanders, aus anderen Städten, aus anderen Ländern hier in Erfurt habe, das Besondere hier in Erfurt ist, dass wir diese mittelalterliche Struktur noch so bewahrt haben. Das geht jetzt über das jüdische Quartier hinaus und über das jüdische Erbe. Aber dass wir diese ganzen Kirchen haben, dass wir diese mittelalterlichen Straßenzüge, natürlich sind das nicht alles mittelalterliche Häuser, die da stehen, aber man hat diese Anmutung. Sieht sehr schön aus bei uns. Man hat diese Anmutung, man hat diese kann die Struktur nachvollziehen und das ist echt außergewöhnlich. Und da drinnen sitzt dann eben auch noch die alte Synagoge und die Mikwe und das sozusagen die überlebenden Objekte oder die überkommenen Objekte, ja. Gebäude der jüdischen Gemeinde.
Trotzdem, und, die Frage, Professor Schütz sagt ja, das, was erhalten ist historisch, ist per se weder gut noch schlecht. Und das ist da und das hat wird erst zu einem Wert, wenn wir es deuten und wenn wir es für uns interpretieren, was es mit uns zu tun hat.
Und das ist genau das, was die UNESCO auch will. Mhm. Die UNESCO vergibt ja sozusagen diesen Welterbetitel für Dinge, die so einmalig sind, dass sie weltweit
schützenswert sind, erhaltenswert und auch
nicht nur Erbe unserer Stadt, nicht nur das Erbe unseres Landes, sondern Erbe der Menschheit, so außergewöhnlich, dass wir jetzt erhalten für die zukünftigen Generationen und uns auch verpflichten, das zu tun. Das ist das eine, also dieses Erhalten, Bewahren, Schützen. Auf der anderen Seite verlangt die UNESCO aber auch, dass man damit umgeht, dass man das nicht nur hat, dass man nicht sagt, das ist wunderschön hier, das Kännchen ist Welterbe und dann steht es da rum. Wichtig ist, dass man erklärt, warum, dass man das den Leuten vermittelt, dass man die Akzeptanz herstellt und dass man eben auch daraus was für die Zukunft zieht. Und allein schon die Art und Weise, wie das Museum entstanden ist und dass das Museum da ist und dass das Museum einen derartig guten Zulauf hat, dass wir zum Beispiel jetzt für die Grabsteine eine Möglichkeit finden, wie wir mit denen adäquat umgehen, dass die eben nicht einfach nur gefunden werden, katalogisiert werden und dann im Depot rumlungern. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist auch Teil der UNESCO-Anforderungen. Also wir können jetzt nicht sagen, wir haben hier was Tolles, das ist wertvoll, das ist außergewöhnlich und dann lehnen wir uns zurück und freuen uns. Das geht nicht. Die UNESCO erwartet, dass man damit adäquat umgeht. Und deswegen habe ich da gar keine Angst, dass wir da irgendwie musealisieren oder irgend sowas.
Ja, ja. Wie das adäquat damit umgehen, das kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen, wie dieser Vermittlungsprozess läuft, wie das tatsächlich auch ankommt bei den Leuten und sagen, okay, wir identifizieren uns damit. Also
es kommt doch an, das sieht man doch hier. Mhm. Also das ist einfach, also A, natürlich, dass man die Forschung vorantreibt, dass man weiter guckt, dass man nicht sagt, wir haben jetzt das und das Ergebnis und darauf ruhen wir uns aus, sondern es gibt immer neue, also für mich ist immer jede Erkenntnis zieht die nächste Fragestellung nach sich und das muss man auch weiterziehen und man muss eben Leute von außen reinholen und bestimmte Fragestellungen diskutieren, wie letztes Jahr haben wir genau diese Frage diskutiert, Verhältnis von, also Bilderverbot im Judentum, ne? Eigentlich darf man keine bildlichen Darstellungen haben, wir haben die aber überall. Ja. Und dann zu gucken, was gibt es an Dingen, an Objekten mit bildlichen Darstellungen zum Beispiel und was gibt es gleichzeitig an Texten, zu Vorschriften, zu Verboten und so weiter. Und da haben wir eben wirklich weltweit die Experten geholt und dann geht das eben weiter. Dann wird eben die nächste Ebene der Interpretation angelegt. Also das ist sozusagen das Inhaltliche.
Ja, also es ist mehr als ein touristisches Vermarktungslogo, wo wir dann sagen
absolut, können. Absolut, natürlich. Aber das ist sozusagen nur die wissenschaftliche Seite. Ja. Und auf der anderen Seite müssen wir eben auch sozusagen breitenwirksam damit umgehen, immer wieder anders. Und deswegen darf das nicht einschlafen. Das kann jetzt nicht so sein, dass das jetzt so einfach für immer so weitergeht, sondern wir müssen dann eben gucken, dass man zum Beispiel ins Viertel geht und sagt, jetzt haben wir diese Straßennamen, die haben wir gezeigt und wir können vielleicht, ich hätte gerne irgendwie, ich weiß noch nicht, wie man das dann umsetzen kann, so ein Viertelrundgang, ob man da irgendwann mal eine Karte bekommt mit den einzelnen Orten, wo man dann sich durch das Viertel selbst bewegen kann und dann sagen kann, aha, hier hat Golda von Braunau gelebt und die hatte ihre Beziehung da und dahin und dann sozusagen so kleine Geschichten zu erzählen und so kleine, an bestimmten Punkten sozusagen so einen Faden zu ziehen und dann sich daran was aufzureihen. Oder ob man das vielleicht sogar irgendwann mal über einen iPod macht, genau wie in der Synagoge. Das Steinerne Haus ist so ein Ort, der noch total entwicklungsfähig ist, wo auch eben das auch für die breite Bevölkerung, also für jeden eigentlich, noch irgendwie zugänglicher werden muss. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen kann.
Ja. Aber also das ist ein offener Prozess. Noch, ne? Ja. Was sagt die jüdische Landesgemeinde dazu? Da gab es ja auch mal eine Äußerung, glaube ich, von Herrn Nossen, sagt, das ist nicht der Erfurter Schatz, sondern ein jüdischer Schatz. Ist nicht auch, also wem gehört der eigentlich in so eine Frage? Gibt es da Gespräche und gibt es da auch Diskussionen und einen Diskurs dazu?
Natürlich. Also natürlich gibt es Gespräche und der Herr Nossen hat ja immer gerne mal auch so ein bisschen das sehr auf den Punkt gebracht, genau. Wir hatten aber immer ein hervorragendes Verhältnis und haben das nach wie vor. Ich habe ihm versprochen, ihn nochmal zu besuchen, jetzt, wenn ich wieder aus meinen ganzen Reisen, von meinen ganzen Reisen zurück bin. Die Gemeinde ist von Anfang an sowohl in den UNESCO-Prozess als auch vorher schon in diese museale Konzeption eingebunden gewesen. Und das ist eigentlich nur positiv. Und wir haben da bis jetzt, klar hatten wir Diskussionen und natürlich ist man nicht immer einer Meinung, aber das ist ja, so ist das Leben eben. Ne?
So ist das Leben und das Leben heißt wachsen und säen und ausbringen. Wir sind irgendwie nicht weitergekommen. Wollen wir noch ein bisschen was sehen? Also wir wollen ja was mitgeben.
Kannst du dann vielleicht nochmal die eingeschenkten?
Ja, die kann ich dann, ich stelle es mal hier hin, vielleicht könnt ihr euch das abholen. Ach, Bedarf,
ja. Bedarf.
Aha, ja, immer klar äußern, ich gebe das mal weiter. Ein Stress.
Ach, das ist wirklich Stress.
Den selbstgemachten. So, Schokobecher. Das hat wirklich Erinnerungen mir ausgelöst mit diesen Schokobecher. Ich hatte das wieder völlig vergessen.
Da hinten ist auch wahrscheinlich Bedarf. Da hinten, die sind auch schon ganz amüsiert.
Verstehe. Also den Rücken zuwenden dem Publikum ist gar nicht gut. Ja.
Das Radio, das sieht auch keiner.
Ach so, sieht keiner im Radio, verstehe. Hilfst du mir beim Verteilen?
Ja, natürlich. Aber wenn man sich dann so auf immer selber hört.
Was hättest du gemacht, wenn das alles anders gekommen wäre, wenn das mit dieser erzwungenen Promotion...
Oh, das ist eine schöne Idee.
Ja, was?
Hier, wir haben ein Tablett.
Ach, Tablett, ja, sehr gut.
Vielleicht auch Hilfe beim Verteilen.
Wenn die Promotion nicht gewesen wäre, wenn ich da nicht irgendjemand dazu gezwungen hätte und du einen anderen Weg gegangen wärst, was hättest du möglicherweise gemacht?
Also ich habe damals wirklich hin und her überlegt, ins Allgäu zu ziehen.
Wie bitte? Ins Allgäu zu ziehen?
Ja. Das war schön. Ich habe dort anderthalb Jahre gearbeitet, bei einem Institut für Burgenforschung, einem Burgenforscher, also einem
Kollegen. Schlossburg, also
Burg. Ja, das ist ein. Mein Chef war ein. Nehmen wir mal den wieder. war sozusagen der Burgenforscher in ganz für Deutschland.
Ja.
Achim Zeuner, bei dem habe ich, das ist nämlich schön dickflüssig, der Eierlikör. Bei dem habe ich 1,5 Jahre gearbeitet und da habe ich echt überlegt, ob ich das dauerhaft mache. Das hat so Spaß gemacht. Der hat im Grunde vom Ausgraben, Bauforschung, auch wieder ausgraben, ja, ne? Auch einpflanzen. Wir haben zum Beispiel auch Mauerkronenbepflanzungen gemacht. Also wenn du eine Burgruine hast, wo dann sozusagen die Mauer so halb weggebrochen ist, geht der Trend im Grunde dazu, das nicht zu begradigen und irgendwie gerade glatt zu machen, sondern die Mauerkronen zu bepflanzen und damit mit der Bepflanzung, mit der Bepflanzung die Mauerkronen zu sichern. Ne? Ne? Und ich habe ganz gerne bei dem gearbeitet, 1,5 Jahre, und ich habe echt überlegt, da zu bleiben. Das hat unglaublichen Spaß gemacht. Also so Bauforschung, praktische Archäologie, das ist schon auch was mich immer gereizt hat.
Und das machst du jetzt in deinem eigenen Haus? Ihr habt jetzt so ein kleines Häuschen auf dem Lande. Bisschen größer, ein Hof, oder was?
Ein Dreiseithof, ja.
Da habe ich ganz schöne Sachen davon gehört, ja. Viel Spaß.
Ja, das ist... Prost.
Also sein, dass da Alkohol drin ist?
Nein. Okay. Nein, das bestreite ich.
Ja.
Vielleicht ein bisschen Zucker, aber nur wenig.
Nur wenig Zucker.
Eierlikör.
Ich würde Folgendes vorschlagen. Wir schließen diese Runde, wir könnten ja ewig weiter plaudern, die Radiorunde. Das heißt, natürlich noch mit dem kleinen Ausblick, was die Menschen, die sich für dieses Thema interessieren, denen kann man natürlich diese Bücher nochmal ans Herz legen, die Bücherreihe. Wie können Sie sich weiter informieren? Natürlich in die alte Synagoge gehen, die Ausstellung sich anschauen, für die es noch nicht getan haben. Die Mikwe sich anschauen, die ja jetzt, wenn das Wetter besser wird, dann tatsächlich wieder besser zu sehen ist.
Gibt's ja, und es gibt ja auch immer die öffentlichen Führungen. Das ist ja regelmäßig eigentlich möglich, die Mikwe sich auch anzusehen. Mhm. Wir werden wahrscheinlich
im Straßennamen geht es auch weiter. Das ist noch nicht abgeschlossen, der Prozess.
Doch, das ist abgeschlossen. Es gibt nur die drei.
Ah, okay.
Es gibt nur die drei, die sozusagen inhaltlich auf das jüdische Judengasse, Inter Judeus, unter den Juden und dann eben hinter der Judenschule.
Okay.
Genau. Aber irgendwie ins Viertel, da müssen wir nochmal gucken, da müssen wir nochmal irgendwie rein. Es wird auf jeden Fall in diesem Jahr eine neue Publikation geben. Keine Ahnung wann. Wir arbeiten an dem zweiten Band unserer eigenen großen Publikationsreihe, der Erfurter Schriften zur jüdischen Geschichte. Kann ich mal hier in die nicht vorhandene Kamera halten. Der zweite Band wird der Grabsteinkatalog sein. Wir hätten längst fertig sein wollen, aber der wird immer mehr. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten immer wieder neue jüdische Grabsteine gefunden vom mittelalterlichen Friedhof, sodass wir da einfach nicht fertig werden. Aber das soll dieses Jahr noch rauskommen und wir werden das irgendwie verbinden, wahrscheinlich mit der sozusagen öffentlichen Vorführung des Schaudepots für die Grabsteine. Und es wird im Mai, Mitte Mai irgendwann, einen Vortrag geben. Es hat ein junger Mann in Heidelberg an der Hochschule für jüdische Studien seine Magisterarbeit geschrieben zu den politischen Hintergründen des Pogroms 1349. Und der hat da wirklich sehr interessante Schlüsse gezogen, hat manche Sachen, Ungereimtheiten, die wir uns nie richtig erklären konnten, erklärt. Irgendwann Mitte Mai wird dann nochmal separat angekündigt. Kommt er aus Heidelberg nach Erfurt, da freue ich mich schon sehr. Und ich denke, da passiert noch viel dieses Jahr.
Das heißt, die Arbeit ist eh nie abgeschlossen. Ja. Ihr werdet weitermachen. UNESCO Weltkulturerbe ist ja noch. Wir müssen auf die Shortlist. Wir müssen durch den Kultusministerkonferenz muss sagen, ja, Erfurt ist es. Dann geht es weiter Paris,
wo das dann
entschieden wird. Das kann noch ein paar Jährchen dauern.
Das denke ich.
Ja. Und in der Zeit forschst du weiter und wirst immer auf neue Dinge stoßen und das natürlich auch.
Hoffe ich doch sehr. Ich hoffe, dass Erfurt so spannend bleibt, wie es bis jetzt war. Dass es immer noch mal so eine Überraschung in petto hat.
Zu verfolgen auf altesynagoge.de, also auf der Seite, ist ja das ganze Ensemble Jüdisches Leben, natürlich aktuelle Vorträge, Veranstaltungen.
Und so weiter.
So, jetzt haben wir nicht über deinen Hund gesprochen.
Muss ja auch nicht
über andere Dinge, über das machen wir aber, denke ich mal, beim nächsten Mal.
Gerne.
Und dann wünsche ich dir viel Glück bei deinem Dreiseitenhof. Ja. Also wenn es doch nicht klappt, du kannst ruhig zurückkommen.
Ich würde es schon erst gerne nochmal probieren.
Bist du jemand, der Sachen durchzieht?
Meistens. Und das ist einfach was, das macht so einen Spaß. Das ist ja dann nochmal so wie, ich meine, jetzt hier den Balkonkasten zu bepflanzen, das ist ja dagegen wirklich Peanuts. Dort kann ich richtig wühlen, da kann ich mal richtig mich austoben. Und das ist eigentlich auch der Sinn der Sache, ne? Also, dass man wirklich, wenn man abends nach Hause kommt, nochmal in den Garten kann, Spaten ansetzen und sich so den Büromief irgendwie abarbeiten. Schon schön. Freue ich mich.
Danke, Frau Dr. Maria Stützeber hier. Danke, Maria. Danke, dass du hier warst.
Gerne. Hat Spaß gemacht.
Wir haben völlig überzogen. Also ich meine, wir haben es über...
Die Frühlingsblatterbse nochmal zum Schluss.
Also, das war nämlich der Titel, ne? Frühlingsblatterbse, wo... Die steht tatsächlich im Steiger auch?
Genau, ganz viel sogar.
Wenn du dann joggst durch die Gegend.
Also, genau, wenn ich jogge, hinter meinem Hund her. Das passiert manchmal, wenn der sozusagen so.
Aber ich treib's in den Wald, wenn du mit dem Hund draußen spazieren gehst.
Dann und ich bin ja, also im Steiger bin ich ja nun doch oft unterwegs gewesen, schon als Kind. Und das ist einfach so, da kenne ich so ein bisschen mich aus. Bin ich immer sehr gerne unterwegs, gerade jetzt um die Jahreszeit, wenn so eigentlich jede Woche was Neues kommt, was Neues blüht. Ja, jetzt theoretisch um die Jahreszeit.
Verstehe.
Praktisch, wenn Schnee liegt, vielleicht weniger, aber. Eigentlich sollte es ja anders aussehen.
Also die Frühlingsblatterbse kommt jetzt demnächst.
April, Mai, so.
April, Mai, okay.
Eher dieses Jahr, eher Mai.
Und die findest du toll und die hast
hier. Die sieht schön. Das ist einfach ein wunderschöner.
Zeig mal.
Guck mal hier. Also das ist so, was eben so ein typisches Lippenblütler-Gewächs, ne? Mhm. Und die Frühlingsblatterbse ist. Ach so. Es ist jetzt echt schwierig so. Die ist halt. Kannst du ja mal rumgeben, wenn du möchtest.
Ist ein Bibliotheksbuch?
Ja, natürlich. Das Schöne ist, dass da sozusagen die Farbe der Blüten wechselt. Also wenn die aufblüht, ist sie pink und dann wird die violett und blau und das finde ich einfach schön.
Schön.
Und es ist so eine kleine Blüte, die nicht so prahlt. die nicht so rumknallt, die nicht so groß und bunt und laut ist. Es ist so ein schönes, kleines Schattengewächs. Ich mag die sehr.
Wir prollen uns jetzt davon. Danke für die Aufmerksamkeit. Wir haben hier schöne Sachen noch bepflanzt, gesät, ausgesät. Die können Sie gerne mitnehmen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und dann vielleicht auch ein bisschen pflegen und an uns denken. Und ansonsten danke, Maria. Ja, danke, Frau Schützebecher. Hat Spaß gemacht. Ihnen danke fürs Kommen. Wir haben noch zwei Veranstaltungen in diesem Jahr. Vielleicht besuchen Sie uns bald wieder. Und Sie finden ja in diesem Netz und auf vielen Publikationen, wo Sie und wann es dann läuft. Ansonsten einen schönen Abend und danke fürs Kommen.
Und kommen Sie gut nach Hause.
Ja.
Bei Schnee und Eis. Das ist ja echt beeindruckend.